Und das Präparat hat mein Großvater ja für meine Tante entwickelt, wie Sie geschildert haben, aus der Not heraus, weil er nichts Passendes gefunden hat und ist fündig geworden bei dem Efeu. Und interessanterweise wurden aus der Efeu-Pflanze die Wurzeln früher zu Schalen verarbeitet, aus denen Kinder getrunken haben. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, die daraus getrunken haben, weniger an Husten erkrankt sind. Das ist der ganz ursprüngliche Fund aus Frankreich. Und er hat dann seinerzeit mit Wissenschaftlern aus der Schweiz dieses Präparat entwickelt.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Als Karl Philipp Engelhardt im Jahre 1860 in seiner Rosenapotheke eine isländische Moospasta entwickelte, ahnte er vermutlich nicht, dass das Präparat bis ins nächste Jahrtausend erfolgreich gegen Erkältungen eingesetzt wird. Es war eines der ersten Fertigarzneimittel gegen Husten und Heiserkeit und der Grundstein für ein Familienunternehmen, das im vergangenen Jahr sein 150-jähriges Jubiläum feierte. Vielleicht auch, weil die Firma ein Händchen fürs Marketing bewies. Der Dichter und Apotheker Theodor Fontane ließ in seinem 1906 posthum erschienenen Roman Mathilde Möhring den stark erkälteten Bürgermeister ein Schächtelchen isländische Moospastillen zum Eislaufen mitnehmen. Mein heutiger Gast im Chefgespräch ist der Ururenkel dieses findigen Apothekers, also Engelhardt, nicht Fontane, und führt das Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und einem Jahresumsatz von zuletzt 166 Millionen Euro gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Großonkel. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, welche Extrakte aus der Natur das Halskratzen wirklich lindern, worauf es ankommt, damit auch der Arbeitsalltag mit der Familie glückt und warum er in Zeiten, in denen es unter Unternehmern fast schon zum guten Ton gehört, auf Bürokratie, Energiekosten und Bildungsmisere in diesem Land zu schimpfen, warum er keinesfalls daran denkt, sich vom Standort Deutschland zu verabschieden. Und damit herzlich willkommen, Richard Engelhardt.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, Frau Berner.
Herr Engelhardt, gefühlt türmt sich da seit ein paar Wochen wieder eine Erkältungswelle vor uns auf. Hat es Sie auch schon erwischt?
Ja, mich hat es auch schon erwischt, relativ früh in diesem Jahr. Schon im September hatte ich meine erste Grippeerkältung und lag auch da nieder.
Hand aufs Herz, wie schlimm muss es Ihnen denn gehen, damit Sie sich wirklich krank melden und das Bett hüten?
Schon einigermaßen schlimm, dann tatsächlich mit Fieber und Gliederschmerzen, dann kann ich auch nicht zur Arbeit kommen.
Im vergangenen Jahr hat sich jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin in Deutschland im Schnitt 5,8 Tage wegen einer Erkältung krank gemeldet. Ich finde, das ist als Durchschnittswert eine ziemlich hohe Zahl. Also bei mir waren es nur 3 Tage. Das heißt also, irgendwo muss da draußen noch jemand mit deutlich mehr Tagen rumlaufen, die er wegen der Erkältung gefehlt hat. Wie reagieren Sie denn, wenn sich jemand aus Ihrem Team krank meldet?
Natürlich mit, wir reagieren mit Bedauern und mit Genesungswünschen und helfen natürlich gerne mit unseren Präparaten, wenn
Schicken
das
Sie auch nach Hause?
Ist.
Oder haben die Kollegen sowieso eine gute
haben
Apotheke?
Die Kollegen, genau, die haben eine gute Hausapotheke mit unseren Präparaten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen die Präparate auch bekommen. Insofern hoffen wir, dass es natürlich eine kurze Episode bleibt und alle wieder schnell und gesund zurückkommen können.
Aber manchmal erwischen Sie sich dann schon bei dem Gedanken, jetzt fehlt ausgerechnet der Kollege, den ich für Projekt XY so dringend brauche, oder?
Ja, natürlich, es geht mir ja genauso. Also wenn ich krank werde, plane ich es ja auch nicht und habe einen vollen Terminkalender und muss dann schauen, dass ich das bewerkstellige und die Termine anders lege. Also insofern, jeder Arbeitstag ist wertvoll und wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter fehlt, dann spüren wir das.
Mhm. Mein Eindruck ist so ein bisschen, zunächst gab es ja im Zuge der Corona-Pandemie noch diese enorme Rücksichtsnahme. So beim kleinsten Schniefsen und Räuspern blieb man zu Hause. Und inzwischen aber, zumindest in unserer Redaktion kann ich sagen, schleppen sich viele eben doch wieder schniefend und röchelnd an den Schreibtisch oder zumindest an den heimischen Küchentisch oder den heimischen Schreibtisch. Was ist Ihr Eindruck? Haben wir so gar nichts gelernt aus der Pandemie?
Ich habe den Eindruck, dass wir schon aus der Pandemie gelernt haben. Bei uns bleibt man dann schon auch eher zu Hause, als dass man ins Büro kommt. Früher hat man dann schon auch sich mit einer Erkältung ins Büro geschleppt. Auch gemeinsam ist man fröhlich in Meetings gegangen und saß dann da länger zusammen und hat dann im Zweifel Viren und Bakterien ausgetauscht. Da ist man, glaube ich, jetzt schon vorsichtiger und weiser geworden und bleibt dann lieber zu Hause. Und die Kolleginnen und Kollegen melden sich dann auch krank, wenn es gar nicht geht. Aber mit einer Erkältung, da ist man eher vorsichtiger. Und der eine oder andere trägt auch eine Maske bei uns. Das mag natürlich sein, weil wir ein pharmazeutisches Unternehmen sind, dass wir da sowieso ein Stück weit aufmerksam sind für die Gesundheitsthemen. Ich beobachte da bei uns zumindest schon eine Weiterbildung in dem Bereich.
Ich hatte seit Beginn der Corona-Pandemie außer zweimal Corona wirklich gar nichts. Kein Schnupfen, kein Halskratzen. Und offenbar ging es vielen anderen Deutschen genauso. Schaut man sich beispielsweise die Influenza-Fälle im Vor-Corona-Winter an, da lagen die so etwa bei 200.000 in einem Winter. Und wenn man dann schaut, wie die Winter während der Lockdowns aussahen, da war das nur ein Bruchteil davon, so um die 10%, im ersten Lockdown sogar noch deutlich niedriger. Aber offenbar hat sich das immer noch nicht so richtig wieder eingependelt.
Ja, es ist so, dass die Immunabwehr lange geschont wurde. Und das sagen Experten, dauert circa 2 Jahre, bis die Immunkraft, die Immunabwehr wieder so aufgebaut ist, wie sie zuvor war. Und auch wenn die Influenza nicht so stark ist wie teilweise in den Jahren davor, ist es doch eine Mischung aus Influenza, Corona und vor allem einfach auch ganz vielen Erkältungsviren aller Couleur, die dann vielleicht nicht unbedingt den ganz schlimmen Fieber verursachen, aber eben auch eine Erkältung, eine langwierige Erkältung. Also wir erfahren häufig von Erkältungen, die über Wochen sich ziehen und dann doch die Menschen auch im Alltag beeinflussen. Also da hat sich schon was verändert und wir können nur hoffen, dass die Immunkraft wieder gestärkt wird über die nächsten Monate und wir dann im nächsten Jahr wieder mehr Normalität haben und die Erkältung nicht schon im September, so wie in diesem Jahr bei mir beginnt, sondern so wie es früher immer war, eigentlich um die Weihnachtszeit und dann über die nasse, kalte Jahreszeit hinweg.
Heißt dann auch, derzeit ist es für Sie aber vergleichsweise schwierig, den Bedarf an Arznei wirklich abzuschätzen, oder?
Ist es eigentlich immer. Es ist also so ein Grundbedarf ist immer da. Jedes Jahr stärker zu den Wintermonaten über den Globus hinweg vertreiben wir ja in rund 100 Ländern. Insofern gleicht sich das für uns auch ein Stück weit aus, aber wir kennen die Spitzen natürlich nicht. Und die zu berücksichtigen, das ist eine Herausforderung. Insofern schaut man immer auf die andere Seite der Erde und schaut, was ist da. Wir haben jetzt also im Spätsommer, Frühherbst insbesondere nach Asien geguckt, nach Australien. Gibt es da eine Erkältung, gibt es da Viren und was tut sich da? Denn häufig so ist die Historie, so konnte man das in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachten, entwickelt sich, verteilt sich das dann über die Länder hinweg. Einfach durch die Globalisierung werden die Viren dann auch weitergetragen und kommen dann über einige Wochen oder Monate hin dann auch zu uns.
Eines Ihrer Produkte habe ich in der Anmoderation schon erwähnt oder genauer gesagt, habe gesagt, dass Theodor Fontane schon dafür Werbung gemacht hat, die berühmten Isla-Pastillen. Ist da eigentlich wirklich Moos drin und kommt das wirklich aus Island?
Tatsächlich ist da eine Flechte drin, die nennt sich isländisch Moos, Lichen Islandicus und hat den Namen verbunden mit Island. Die bekommt man aber überall in den Nord- und nordosteuropäischen Ländern findet man diese Flechte.
Das heißt, die ernten Sie oder Ihre Geschäftspartner tatsächlich irgendwo im Wald? So kann ich mir das vorstellen.
Die kommen wirklich aus der Natur. Ja.
Und kann man das nicht längst im Labor nachbauen? Oder wollen Sie das gar nicht?
Das ist so ein bisschen, würden wir gerne, das ist so ein bisschen wie vielleicht Trüffel oder auch der eine oder andere Pilz. Man kann nicht alles im Labor oder auch im Gewächshaus anbauen. Und daher sind wir hier auf die Natur angewiesen, nach wie vor.
nach wie vor. Und ein anderes, weitaus bekannteres Produkt kam später ins Portfolio. Dr. Karl Engelhardt, das dürfte dann Ihr Urgroßvater gewesen sein, vermutlich mal, hat es erfunden.
Mein Großvater.
Der Großvater sogar.
Mein Großvater. Ah, ja. Genau, mein Großvater.
Genau, und der hatte eine kleine Tochter, Gloria, die an schwerem Keuchhusten erkrankt war in den 40er Jahren. Und damals war das noch eine Atemwegserkrankung, die oft tödlich verlief. Also hat er sich auf die Suche begeben. Er war selbst auch Pharmazeut, studierte Tag für Tag und auch die Nächte durch die Literatur, führte lange Gespräche mit Wissenschaftlern und Medizinern und wurde so auf die Pflanze Efeu aufmerksam. Also nochmal in der Natur eine Entdeckung. Und es war eine Entdeckung, die für ihn der Stein des Anstoß für die Erforschung des Efeus zur Arznei war und zur Entwicklung des ersten Efeu-Fertig-Arzneimittels Prospan, dem heute wohl weltweit erfolgreichsten pflanzlichen Hustenarzneimittel. Wie wichtig ist denn, wir haben ja eben gerade drüber gesprochen, geht das nicht auch aus dem Labor? Wie wichtig ist denn Ihrer Kundschaft tatsächlich, dass dieses Medikament, sei es nun die Hustenpastillen, sei es der Hustensaft, aus der Natur kommt?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Das ist, spielt eine wichtige Rolle und wird sicherlich auch deswegen gerne genommen und sehr gut akzeptiert. Und das bringt immer auch einen Vertrauensaspekt mit dazu, weil die Naturkraft hier auch wirkt. Und tatsächlich ist da ja schon auch ein Weg hin zurück zu pflanzlichen Arzneimitteln zu beobachten die letzten Jahre, dass wir mehr Bewusstsein auch für die Natur haben. Und das Präparat hat mein Großvater ja für meine Tante entwickelt, wie Sie geschildert haben, aus der Not heraus, weil er nichts Passendes gefunden hat und ist fündig geworden bei dem Efeu. Und interessanterweise wurden aus der Efeu-Pflanze die Wurzeln früher zu Schalen verarbeitet, aus denen Kinder getrunken haben. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, die daraus getrunken haben, weniger an Husten erkrankt sind. Das ist der ganz ursprüngliche Fund aus Frankreich. Und er hat dann seinerzeit mit Wissenschaftlern aus der Schweiz dieses Präparat entwickelt. Und glücklicherweise ist meine Tante, die in sehr jungen Jahren, ich meine, sie war 1,5, schwer an Keuchhusten erkrankt ist, dann nie wieder an Keuchhusten erkrankt und es geht ihr sehr gut. Und das Schöne an den pflanzlichen Präparaten ist, dass das oft Vielstoffgemische sind und die Substanzen, die da drin enthalten sind, synergistisch auch wirken. Also es ist ein viel breiteres Wirkspektrum, als wenn man jetzt einen Stoff hat, der vielleicht dann den Schleim verflüssigt. Und so kann ein Präparat auch viel breiter wirken. Also im Fall von Efeu antientzündlich, schleimverflüssigend und atemwegserweiternd. Also das sind hustenreizlindernd, also eben so eine Vielfachwirkung entfalten. Und das ist das Positive und daher so diese gute Resonanz und Akzeptanz.
Sie haben eben gesagt, Sie beobachten, dass wir so den Weg zurück zur Natur gehen. Also dass das der Wunsch, sich eben mit Natur Arzneimitteln zu versorgen, steigt. Wenn Sie davon wir sprechen, denken Sie an die Deutschen, an die Europäer, oder ist das tatsächlich ein globales Phänomen?
Es ist in vielen Ländern zu beobachten. Also teilweise dann durch Aufklärung, auch gerade jetzt im pflanzlichen Bereich, sicherlich auch in anderen Feldern der Ernährung zum Beispiel zu beobachten. Interessanterweise haben mein Vater und mein Großvater diese Diskussion geführt vor vielen Jahren, späten 70er Jahren, setzt man eher auf Antibiotika oder auf die pflanzliche Therapie. Und es war mein Vater, der Jüngere, der gesagt hat, ich glaube an die pflanzliche Therapie, das wird die Zukunft sein, den Weg sollten wir weitergehen. Und mein Großvater sagte, ja, aber das andere wirkt schnell und stark und ist auch lebensrettend. Ganz wichtig natürlich die Antibiotika, nur für uns als Unternehmen war es sicherlich eine weise Entscheidung, auf die pflanzliche Therapie zu setzen. Und um mal ein Beispiel aus dem Ausland zu nehmen, wir haben in Lateinamerika Mitte der 2000er Jahre Prospan eingeführt und da könnte man denken, ja, das sind ja Länder, die viel Erfahrung mit pflanzlichen Arzneimitteln haben. Ja, haben sie historisch, aber die Märkte waren komplett chemisch orientiert und es war eine Wiederöffnung, dieses Gedankenguts, sage ich mal, sich ja dem Pflanzlichen zu öffnen, um zu schauen, ja, das wirkt ja wirklich genauso gut. Es ist ebenso sicher oder sicherer, besser verträglich und breiter wirksam. Und das durch gute klinische Daten und Weiterbildung hat zu dem Markterfolg geführt, dass wir dort in vielen Ländern Lateinamerika unter den Top 3 rangieren, Marktführer sind. Und insofern ist es dann auch ein Wiederentdecken teilweise. Und das beobachten wir schon, ja.
Mhm. Und so ferne Länder wie jetzt beispielsweise in Lateinamerika, ist das in Anführungsstrichen nur ein Absatzmarkt für Sie? Oder gehen Sie dann da auch so ein bisschen auf die Suche, gehen da Ihre Entwicklerteams auch hin und schauen, was Naturvölker da mal vor Hunderten, Tausenden Jahren zur Heilung eingesetzt haben?
Da sind wir jetzt gar nicht fokussiert auf ein einzelnes Land oder eine Region. Wir sprechen mit Hochschulen, sind da immer am Screenen auf der Suche nach neuen Wirkstoffen und Präparaten für unser Portfolio.
Ehe wir noch ein bisschen über Ihren Werdegang und Ihren Arbeitsalltag sprechen, würde ich ganz gerne eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen, um Ihren Krankenstand noch etwas genauer auszuloten. Ich stelle jeweils eine kurze Frage und Sie nennen mir dann eine Zahl zwischen 1 und 10, wobei 1 für nur minimal und 10 für voll und ganz steht. Wie konsequent sind Sie, um Ihr Immunsystem zu stärken? Auf einer Skala von 1, minimal, bis 10, sehr konsequent. Wie konsequent treiben Sie Sport?
6.
Wie konsequent gehen Sie in die Sauna?
5.
Wie konsequent achten Sie ab Herbstbeginn auf den Schal?
7. Doch, dann sage ich regelmäßiger.
Wie konsequent verzichten Sie auf Alkohol? Auch wichtig fürs Immunsystem.
7 auch.
Sehr gut. Und wie konsequent schlafen Sie regelmäßig 8 Stunden?
5.
Verstehe. Ja. Also häufiger den Schal umgelegt als ordentlich ausgeschlafen. Gut, wir machen noch mal ein bisschen weiter mit kurzen Fragen von 1 bis 10. Wenn es Sie dann doch mal erwischt, wie konsequent schonen Sie sich?
4.
Wie intensiv leiden Sie?
6. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen 8 oder 9.
Die laden wir im nächsten Podcast ein für die Gegencheck. Wie sehr nervt es Sie, dass Sie nichts mehr schmecken, wenn Sie erkältet sind?
8.
Wie diszipliniert inhalieren Sie?
5.
2 Fragen habe ich noch. Wie sehr genießen Sie es, auch mal auf dem Sofa zu liegen und einfach nichts zu machen?
6.
Sehr gut.
Das ist die Zwangspause.
Genau. Und letzte Frage. Wie oft greifen Sie zu Medikamenten der Konkurrenz?
7.
Doch auch. Okay.
Ja, wir decken ja nicht alles ab. Also es gibt gute andere Präparate auch.
Sehr gut. Dann lassen Sie uns nun noch ein bisschen über Ihren Lebensweg sprechen. Ich habe ja eben schon von Ihrem Ururgroßvater erzählt. Wir sprachen über Ihren Großvater, der den Keuchhusten Ihrer Tante gelindert hat oder geheilt hat. Beides waren Pharmazeuten. Sie haben an der European Business School studiert. Weil BWL heute wichtiger als Pharmazie ist, um ein Unternehmen zu führen? Oder warum Wirtschaft?
Es ist ganz zentral, im Management die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen und die Managementfähigkeiten mitzubringen. Ich habe immer den Weg der Pharmazie vor Augen gehabt. Ich habe in der Schule Latein genommen, Latein belegt und mich dann eingeschrieben für das Pharmaziestudium, hatte auch einen Platz in Marburg und war ganze 6 Wochen auch dort. Ich kam so ganz automatisch in diesen Weg, den habe ich eingeschlagen und begann dann viel zu spät eigentlich drüber nachzudenken und mit meinem Vater mich doch nochmal richtig auseinanderzusetzen, der selbst auch Pharmazeut war, mein Onkel Chemiker und Großonkel Mediziner, und ihm diese Fragen zu stellen, was sind heute die relevanten Themen, womit beschäftigt er sich? Und er hätte sich sicher gewünscht, dass ich Pharmazie studiere. Und für mich, wie gesagt, war das auch so immer vor Augen, entweder Medizin oder Pharmazie. Und dann hat er selber auch gesagt, dass er zu 95% eigentlich als Kaufmann tätig ist und das aber sich selber aneignen musste. Und insofern war es dann für mich recht schnell klar, dass es mehr Sinn macht, die kaufmännische Laufbahn einzuschlagen, weil da mehr der Fokus liegt. Und das war eine gute Entscheidung. Und als mein Bruder, der auch Kaufmann ist, und ich ins Unternehmen kam, dachte man zunächst, naja, jetzt kommen hier die zwei Betriebswirte, alles wird anders. Aber das war gar nicht so. Wir haben auf den Dingen aufgebaut, die wir vorgefunden haben, und haben Dinge weiterentwickelt und eine andere Perspektive mit dazu gebracht. Und das, denke ich, war sehr wertvoll fürs Unternehmen, um eine noch positivere Entwicklung einzuschlagen, als es ohnehin schon hat.
Und haben Sie dann manchmal später im Arbeitsalltag gedacht, da mussten Sie jetzt die Pharmazie oder die medizinischen Kenntnisse draufschaufeln, so wie Ihr Vater eben die BWL-Kenntnisse?
Ja, fast jeden Tag. Ich bin ein sehr interessierter Mensch und insofern würde ich gerne noch andere Fächer, mich in anderen Fächern gut auskennen, Fachgebieten. Aber ich habe sehr gute Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter, und wenn man sich da reinarbeitet, und bin ja schon als Schüler ins Unternehmen gekommen und habe mich mit den Produkten auseinandergesetzt, jetzt natürlich über die letzten über 2 Jahrzehnte, seit ich im Unternehmen bin. Und dann kennt man die Zusammenhänge und die Fragestellungen natürlich auch sehr gut.
Und haben Sie es manchmal bereut, eben nicht Pharmazie zu studieren? Also haben Sie manchmal da an der BWL-Vorlesung gesessen und gedacht, jetzt Statistik, da würde ich doch lieber was Sinnvolles.
Nein, weil der Weg war für mich immer klar, dass ich ins Familienunternehmen möchte. Und das ist das für mich Sinnvolle und Erfüllende. Und die Aufgabe, die Präparate zu entwickeln, herzustellen, zu vertreiben. Und insofern ist das Studium dann Mittel zum Zweck gewesen.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben schon als Schüler eigentlich, sind Sie schon in die Firma reingekommen. Wann stand denn für Sie fest, dass Sie ins Familienunternehmen einsteigen? Gab es da so einen Moment oder ist es so in Ihnen gereift und Sie können es gar nicht mehr unbedingt datieren?
Ich glaube, das ist gereift. Ich kann es nicht genau datieren, denn unser Vater hat es sehr geschickt eingefädelt, dass er immer über das Unternehmen erzählt hat. Also das war so am Küchentisch immer Thema, was gerade aktuell passiert. Und wir haben Präparate getestet und er hat uns damit eingebunden, mit auf Messen mitgenommen, den Apothekertag, die Expo Farm oder auch ins Unternehmen am Wochenende. Und später, ab dem Alter von 12, habe ich angefangen zu jobben in immer unterschiedlichen Abteilungen. Und dadurch ist so die Verbindung und das Interesse auch immer größer geworden. Und er hat uns nie gebeten, wirklich zu kommen, sondern er hat gesagt, ich wünsche es mir, aber wenn ihr einen anderen Weg einschlagt, dann respektiere ich das auch. Und insofern ist das ein ganz fließender Wunsch, denke ich, geworden. Und einfach so eine Verbindung, die natürlich entstanden ist.
Und Sie haben eben gesagt, dass als Sie dann mit Ihrem Bruder eingestiegen sind, dass so manche in der Firma gedacht haben, oh, jetzt kommen da die BWLer. Wie viele Leute haben denn gedacht, jetzt kommen da die beiden Söhne vom Chef, beziehungsweise haben Sie es vielleicht auch spüren lassen?
Also tatsächlich wurden wir von den allermeisten sehr warm aufgenommen, sehr offen. Das ist schön, gerade im Familienunternehmen, weil ich viele schon kannte aus den Schülerjahren, während der Ferien, in denen ich gejobbt habe oder auch während des Studiums. Und namentlich, man hat sich wirklich schon gekannt. Und diejenigen, die uns an die Hand nehmen sollten, die haben uns als Konkurrenz gesehen. Und das war dann doch etwas schwieriger. Also insofern gab es da schon gewisse Vorbehalte und auch einen gewissen Wettbewerb vielleicht, weil da die Jungen kommen. Und das musste sich dann einfach finden über die Zeit.
Was waren das so für Momente? Was ist da bei Ihnen hängen geblieben? Und wie haben Sie sich da behauptet?
Ich würde sagen, ich bin ganz ruhig geblieben, wenn es wenn so eine Konkurrenzsituation entstanden ist und habe da sachlich argumentiert und wurde dann auch von meinem Vater bestärkt, da dran zu bleiben und jetzt nicht in irgendwelche politischen Dinge reinzugehen und dann hat sich das auch einfach gelegt.
Sie führen das Unternehmen heute gemeinsam mit Ihrem Bruder und Ihrem Großonkel. Wo hakt's denn da manchmal und wie lösen Sie den ein oder anderen Haken dann auf?
Tatsächlich kann ich sagen, dass es sehr selten hakt, erfreulicherweise. Und wenn wir Dinge haben, die zu klären sind, dann sprechen wir darüber. Ich denke, die Offenheit, die direkte Begegnung, das ist so das A und O. Und ich kann Ihnen sagen, dass es nicht immer nur einfach und rosig war. In der Generation davor gab es auch stärkere Konflikte, die Mitarbeiter auch zu spüren bekommen haben, indirekt eher, weil es da dann einfach Dinge im Familienbereich gab, die zu klären waren. Und der eine sagte, ich will mehr investieren, der andere sagt, ich bin aber ein bisschen mehr auf Sicherheit ausgerichtet und möchte gern, dass das Unternehmen langsamer vorangeht. Und so kann man da unterschiedlicher Auffassung sein. Und als mein Bruder und ich ins Unternehmen kamen, war da eher eine Reserviertheit da. Oh, wir sind vielleicht genauso wie unser Vater und wollen uns durchsetzen und fallen mit der Tür ins Haus. Aber da, glaube ich, war mein Großonkel eines Positiven überrascht, dass wir so ein bisschen die englische Art unserer Mutter auch, unsere Mutter ist Engländerin, da sehr diplomatisch sind, mitgebracht haben, mitbringen und das Gespräch suchen und da einfach einen Neuanfang möglich war. Und ich glaube, das hat fürs Unternehmen auch sehr gut getan, dass das dann Ruhe eingekehrt ist und ein gerader Weg gegangen werden konnte. Und unser Großonkel vertraut uns sehr, meinem Bruder und mir, er ist jetzt 86 und hat sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen und kommt aber trotzdem noch regelmäßig ins Unternehmen und interessiert sich sehr. Und insofern ist das eine sehr, sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Hm. Sie haben das gerade als typisch englisch, also diplomatisch, Ihren Führungsstil bewiesen. Da würde ich ganz gerne nochmal einhaken. Was wären denn so vielleicht so 2, 3 weitere Stichworte, mit denen Sie Ihren Führungsstil beschreiben würden? Was sind Sie für ein Chef?
Ja, also ich führe situativ, ich höre sehr aufmerksam zu und mir ist ganz wichtig, die unterschiedlichen Aspekte zu bekommen, zu beleuchten, um dann auf einer gut fundierten Basis eine Entscheidung treffen zu können. Also ich bin ein sehr ruhiger Vorgesetzter, ruhiger Manager und habe ich immer so den langen Blick vor Augen, die weitsichtige Strategie, die Familienunternehmen ja generell so pflegen, die denen auch gut tut.
Und welches Stichwort würde vielleicht noch der eine oder der andere Kollege mit dazu fügen, um Sie zu beschreiben? Was denken Kollegen über Sie, was Ihnen vielleicht nicht als erstes einfällt? Was stimmt vielleicht auch nicht?
Ist nicht aus der Ruhe zu bringen, würden vielleicht die einen oder anderen sagen. Das bin ich aber schon auch.
Aber es dauert sehr lange offenbar.
Es dauert sehr lange, genau.
Sie haben in einer Rede zum 145-jährigen Jubiläum der Firma gesagt, diese Firma sei ein Ort der Identifikation, sogar Heimat. Zitat. Was bedeutet Ihnen Heimat? Was ist das für Sie?
Heimat ist der Ort, an dem man sich zu Hause fühlt und das ist etwas, was ich hier erlebe und auch für unsere Mitarbeitenden mir wünsche, Insofern wollen wir nicht einfach nur ein Arbeitsplatz sein, wo man ja seine Pflicht erfüllt, sage ich mal, sondern sich auch wirklich wohlfühlt und auch eine Heimat hat. Also Heimat jetzt bezogen aufs Unternehmen würde das so für mich wiedergeben.
Und Sie haben nie mal mit dem Gedanken gespielt, raus in die Welt zu gehen?
Nein, ich habe damit nicht gespielt, weil ich hier meine Wurzeln habe, mein Zuhause und mit meinem Bruder auch sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeite. Wir ergänzen uns sehr gut und mit dem Gedanken habe ich nicht gespielt. Also ich habe zu viele Pläne, in welche Richtung, wir haben zu viele Pläne, in welche Richtung sich das Unternehmen noch weiterentwickeln kann und sehen da eine sehr positive Zukunft.
Eine Sache, die auf diesen Wohlfühlfaktor einzahlt und der in deutschen Unternehmen, Familienunternehmen alles andere als selbstverständlich ist, ist die hohe Frauenquote. In der Belegschaft von Engelhardt sind 49% weiblich, 51% männlich und die Hälfte der Führungspositionen ist auch mit Frauen besetzt. Wie gesagt, alles andere als eine Selbstverständlichkeit in der deutschen Wirtschaft. Wie haben Sie das geschafft?
Ich würde sagen, das ist ganz natürlich entstanden. Das ist gar nicht bewusst, nicht über eine Quote, die brauchen wir nicht, sondern auch schon zu Zeiten meines Vaters haben Frauen verantwortungsvolle Positionen wahrgenommen und wir haben immer geschaut, dass wir die passende Person für die Rolle finden. Und heute handhaben wir es genauso. Ich denke immer, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, ist es gut, wenn man unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten, Erfahrungen mitbringt und natürlich auch die Geschlechterrollen spielen da mit eine Rolle. Also deswegen sind wir sehr froh und stolz, dass wir viele Frauen auch in Führungspositionen haben, die einen wertvollen Beitrag leisten und auch ihren eigenen Führungsstil mitbringen.
Und das passiert dann aber tatsächlich einfach auch so, ohne dass da in der Personalabteilung irgendjemand auf bestimmte Strukturen und Prozesse achten muss.
Ja, das also kann ich so bestätigen. Natürlich kann man sagen, ich wünsche mir in dem Fall mehr, weil das Team so und so strukturiert ist. Das würde besser passen. Aber tatsächlich nehmen wir da keinen Einfluss und wir schauen, welche Kandidatinnen und Kandidaten sich bewerben und wer am besten auf die Stelle passt.
So einfach kann es manchmal sein. Dann kommen wir zu einem zweiten Punkt, der mich sehr überrascht hat und wo ich sehr gespannt auf Ihre Erklärung bin. Denn auch in dem Punkt unterscheiden Sie sich von vielen anderen deutschen Unternehmen. Sie produzieren ausschließlich in Deutschland, genauer gesagt in Niederdorf-Felden, vor den Toren von Frankfurt am Main. Vom Prospan-Hustensaft etwa gehen dort zigtausende kleine Fläschchen in einem Dreischichtbetrieb vom Band. Haben Sie denn Genugtuung verspürt, als Deutschland panisch über die Engpässe von Fiebersaft debattiert hat, weil Sie sagen konnten, also Hustensaft, den haben wir hier vorrätig?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe mich gefreut, dass die pharmazeutische Industrie mal in den Fokus gerät. Und man darüber spricht, was seit Jahren Thema ist, nämlich dass die Präparate teilweise zu günstig aus den Ausschreibungen dann hervorgehen und es kaum noch möglich ist, die in Deutschland herzustellen und dadurch auch so ein Mangel entsteht. Wir sind natürlich nicht froh darüber, dass ein Mangel entsteht. Also wir unsererseits konnten gut liefern immer.
Sie als Fachmann hat das höchstwahrscheinlich nicht überrascht, als damals die Fiebersäfte knapp waren, weil Sie eben, wie Sie gerade beschrieben haben, die pharmazeutische Industrie gut kennen. Aber mein Eindruck war, dass in der Öffentlichkeit dann doch viele sehr erstaunt, sehr entsetzt waren. Waren Sie wiederum überrascht von dieser Überraschung?
Das hat mich weniger überrascht, weil ich in meinem Umfeld immer wieder mitbekommen habe, wie wenig man eigentlich weiß über die Gesundheitsindustrie und die pharmazeutische Industrie insbesondere und wie es sich mit den Ausschreibungen verhält und Rabatten, Preismoratorium und so weiter. Und deswegen hat mich das nicht überrascht. Ich hoffe, dass das Interesse weiter hoch bleibt und unser Gesundheitsminister hier weiter dran arbeitet, um wieder mehr auch nach Deutschland zurückzuholen. Es geht ja nicht um die Fertigung der Präparate alleine, sondern insbesondere um die Wirkstoffherstellung, die hauptsächlich in Indien und in China stattfindet mittlerweile. Und das wirklich aufgrund der angezogenen Preisspirale, dass hier keiner mehr wirtschaftlich Wirkstoffe herstellen konnte. Und es gibt nur noch ein Antibiotikawerk in Österreich. Und ansonsten ist alles außerhalb Europas. Und das ist ganz dringend, dass wir das auch wieder zurückholen, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Denn wir zahlen weniger für die Antibiotika beispielsweise als unsere Nachbarländer, Holland beispielsweise, aufgrund dieser Rabattthematik. Und daher müssen wir einfach die Preise wieder anpassen an ein normales Maß. Also es kann nicht sein, dass ein Blutdrucksenker nur 6 Cent pro Tag kostet und ein Brötchen kostet mehr oder eine Krebstherapie, eine Nachbehandlung für Brustkrebs beispielsweise 8 Euro im Monat und da kostet das Mittagessen mehr. Also das sind lebensrettende Präparate, Standardtherapeutika und diese Gesundheit sollte uns schon das auch wert sein. Mhm.
Damit uns eben nicht dieser Geiz, den Sie da beschrieben haben, am Ende teuer zu stehen kommen. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass der Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirklich auch das Versprechen, was er gegeben hat, also als diese Diskussion über die knappen Fiebersäfte gerade sehr akut war, da hat er natürlich Besserung gelobt. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass er das Versprechen auch einhält?
Ich denke, wir müssen als pharmazeutische Industrie und auch als Teilnehmer der Gesundheitswirtschaft genauso, also auch die Ärzte, die Apotheker, müssen da alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass die Gesundheitsversorgung besser wird in Deutschland. Wir waren früher auf einem anderen Niveau und wir müssen da dranbleiben. Ich denke, dass er natürlich seines Amtes wegen da stark aufs Geld achten muss. Und es geht ja wirklich um ein sehr komplexes Gebilde, die Gesundheitsversorgung bei uns in Deutschland. Und da bleiben wir weiter dran, sodass
die Gesundheitsversorgung ist ein Punkt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in diesem Land noch einiges mehr nicht klappt, was eigentlich in einer so großen Industrienation klappen müsste. Wir können keine Digitalisierung, unsere Bahn ist eine Katastrophe, unsere Brücken sind baufällig, unsere Verwaltung ist träge oder kaputt gespart und die jungen Leute wollen lieber Influencer oder Beamter werden statt Unternehmer. Würden Sie in dieses Lamento mit einstimmen?
Man ist geneigt, da einzustimmen in dieses Lamento. Denn jeder von uns erlebt viele dieser Dinge tagtäglich und gleichzeitig sage ich, ich will mir den Optimismus nicht nehmen lassen. Wir haben unglaublich kluge Köpfe in Deutschland. Wir haben viele Chancen bei uns und wir müssen sie nutzen. Wir müssen aus meiner Sicht das auch wollen und uns nicht ausruhen. Wir sind einigermaßen genüsslich und teilweise auch bequem geworden und wir sind so erfolgreich als Nation geworden, weil wir immer weiter gedacht haben, weil wir fleißig waren und wenn wir daran weiterarbeiten und uns nicht im Klein-Klein verhaken, und das haben wir, muss man sagen, in der Bürokratie in den letzten Jahren. Ich bin verbandseitig sehr aktiv und muss sagen, dass die Bürokratie schon seit ich dort angefangen habe, vor 20 Jahren in der Verbandsarbeit, immer ein Thema war und sich da nichts geändert hat. Jetzt mittlerweile spüren wir es ja auch im Nach-Corona-Blues und in der inflationsbedingten Rezession sicherlich auch nochmal mehr. Hoffentlich passiert jetzt was. Es ist dringend notwendig. Es kann nicht sein, dass unsere Digitalisierung nicht vorangeht, dass wir eine Energiewende beschließen, die einfach nicht durchdacht ist und nicht so umsetzbar ist. Wir haben uns damit wirklich und handeln uns damit wirklich in Wettbewerbsnachteile nicht nur gegenüber Asien, sondern auch gegenüber unseren Nachbarländern ein. Man muss sich ja nur die anderen Länder, England, Frankreich und andere anschauen, wie die mit den unterschiedlichen Themen umgehen. Da stehen wir uns schon sehr selbst im Weg. Und da hoffe ich so ein bisschen, um es mit unserem alten Bundespräsident zu halten, da muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ich glaube, das täte uns ganz gut. Und wenn wir dabei einen Optimismus behalten und eine Lebensfreude, dann darf das Ganze auch noch Spaß machen.
Zeichen dieses Optimismus bei Ihnen, den Sie gerade beschrieben haben, ist eine Investition. Sie haben erst kürzlich 45 Millionen Euro in den Produktionsneubau in Niederdorf-Velden investiert. Bei 166 Millionen Euro Jahresumsatz ist das absolut kein Kleckerbetrag. Warum bleiben Sie dem Standort Deutschland treu für die Fertigung?
Das ist eine Bekenntnisfrage, die wir natürlich überprüft haben, ob das finanziell Sinn macht, ob das wirtschaftlich erträglich ist. Und wir konnten das mit einem Ja beantworten. Und für uns stand nie zur Diskussion, ins Ausland zu gehen. Wir haben gesagt, wir möchten gerne am Standort bleiben. Wir haben zu den 45 Millionen haben wir noch 10 Millionen in eine Verwaltung und ein Betriebsrestaurant investiert. Also auch nicht selbstverständlich beim Unternehmen unserer Größe ein Betriebsrestaurant zu haben. Wir haben gesagt, wir möchten Städte, wo alle zusammenkommen können. Und gesunde Ernährung ist uns ganz wichtiges Teil der betrieblichen Gesundheit bei uns. Und diese Standortfrage, die war für uns ganz schnell klar. Denn das Besondere an einem Standort zu sein, dass wirklich die Mitarbeiter aus dem Einkauf, der Logistik, dem Marketing, der Produktion alle zusammen an einem Ort sind, ist diese Nähe, dieses Verständnis füreinander, dieser wertvolle Austausch. Und das hilft uns sehr, flexibel zu sein, gerade bei den, wir sprachen vorhin drüber, den Märkten, die doch teilweise sehr volatil sind, dass man kurzfristig reagieren kann, ja, in diesem oder jenem Markt entwickelt sich gerade was, da bestellt nochmal der Kunde nach, dann produzieren wir noch nach und haben nicht Vorlaufzeiten von vielleicht 3 bis 6 Monaten, wenn wir bei jemandem anderen bestellen würden, sondern das ist alles bei uns hier am Standort. Und man kann auch sagen, dass das Fach-Know-how, die Expertise ist auch sehr hoch hier in Deutschland und im Rhein-Main-Gebiet. Gibt's ja auch andere pharmazeutische Unternehmen. Also wir sind hier sehr gut angesiedelt, mitten in Deutschland, also auch in Hessen und in Frankfurt, rein was die Infrastruktur auch betrifft. Also wir fühlen uns hier zu Hause und wir fühlen uns hier auch gut aufgehoben.
Mhm. Mit diesem Bekenntnis zu Deutschland sind Sie aber offenbar eher die Ausnahme unter den deutschen Unternehmern. Zum Arbeitgebertag veröffentlichte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kürzlich die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Und demnach machen sich 82% der befragten Unternehmen große Sorgen um den Standort Deutschland. Gehören Sie also mit Ihrem Optimismus zu den restlichen 18% oder haben Sie einfach schlauer kalkuliert, um dann trotz der Sorgen in Deutschland zu bleiben?
Also ich gehöre zu denjenigen, die sich große Sorgen machen, definitiv. Und trotzdem, und will ich sagen, erst recht, wir haben ja schon früher uns für diese Investitionen entschieden. 2015 haben wir die Planung durchgeführt und 2018 dann den Spatenstich durchgeführt und 2020 dann die neue Produktion in Betrieb genommen. Wir sehen die Punkte und wir gehen damit bestmöglich um. Und deswegen engagieren wir uns auch in Verbänden, um unsere Stimme Gehör zu verschaffen, damit die Rahmenbedingungen besser werden. Also ich teile diese Sorgen. Ich bin ja im pharmazeutischen Verband, der Teil des VCIs ist, des Verbands der chemischen Industrie. Mhm. Und da sind auch viele chemische Unternehmen, die Zulieferer sind, also mit Ölen, Fetten. Aber da sind auch andere aus der chemischen Industrie, Klebstoffe beispielsweise. Und viele Unternehmen sagen, sie können sich die Produktion in Deutschland kaum noch leisten, aufgrund vor allem der Energiekosten. Mhm. Und das ist neben der Bürokratie, also wenn man ein neues Werk eröffnen möchte und dann vielleicht 5 Jahre auf Genehmigung braucht, warten muss oder eben dann an anderer Stelle einfach sehr, sehr viele Berichte abzugeben hat, Dinge, die unglaublich viel Aufwand mit sich bringen. Da sind ja immer Arbeitsplätze mit dahinter. Also ich kann von unserer Seite nur berichten, dass wir einen sehr hohen Qualitätsstandard immer schon hatten. Und gleichzeitig kommt von Deutschland, aber auch von der EU kommen immer mehr Anforderungen zu Berichten, die man abgeben muss, die letztendlich die Qualität des Produktes nicht verbessern und gleichzeitig aber für uns sehr viel zusätzlichen Aufwand bringen und Bürokratie darstellen. Und insofern gilt es, denke ich, da zu schauen, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus in der EU, dass man schaut, ich denke jetzt an das Lieferkettengesetz beispielsweise, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, dass man die Dinge oder REACH, dass die Dinge dann auch, dass da Maß gehalten wird.
Aber dann, wir nähern uns der Schlusskurve, nochmal die Frage, Sie haben ja auch hohe Energiekosten, wenn Sie am Standort Deutschland fertigen. Setzen Sie die nur anders ins Gewicht? Also haben Sie wirklich eine andere Kalkulation, weil Sie sagen, Sie sparen aber durch die kurzen Wege zwischen den Abteilungen an anderer Stelle oder Sie gewinnen Unabhängigkeit von Zulieferern? Oder sind Sie einfach ein unverbesserlicher Optimist?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Also die Energiekosten sind tatsächlich, je nachdem welchem Bereich man ist, sehr sind gleich grundsätzlich. Der Energieeintrag ist ein unterschiedlicher. Also Vorlieferanten zum Beispiel, die Glasflaschen für uns herstellen, haben unglaublich hohen Energiebedarf, oder manche anderes chemisches Unternehmen. Und jetzt im pharmazeutischen Bereich ist der Einsatz jetzt bezogen auf alle Kosten, die wir haben, nicht so hoch. Macht nicht so viel aus, und daher kann ich sagen, hat uns das jetzt nicht zu sehr beeinflusst. Aber wir spüren es natürlich, also auch für uns sicherlich sichtbar. Also wir haben sehr in die Photovoltaik investiert und werden das auch noch weitermachen. Wir denken auch drüber nach, unseren eigenen Strom über ein Blockheizkraftwerk beispielsweise zu erzeugen. Also da in diesem Bereich innovativ zu sein, ist sicherlich ganz wertvoll. Wir haben früh vor Jahren schon eine Analyse gemacht, unsere Stromverbrauchs, um dort einiges einzusparen, und früh auf LED und selbstabschaltendes Licht und so weiter geachtet. Und das zieht sich dann durchs Unternehmen durch. Also heute wird in der Produktion aus den Anlagen, die Wärme erzeugen, in der Kälte- und Wärmeerzeugung, Klimatechnik, wird die Wärme wieder zurückgewonnen, und so hat man natürlich deutlich weniger Energieaufwand und spart dann auch ein. Und unser Ziel ist, wir sind heute bei 20% unserer Energiegewinnung über Photovoltaik, das natürlich noch weiter zu steigern.
Und dann als letzte Frage, jenseits der unternehmerischen Entscheidung, haben Sie vielleicht so einen kleinen Tipp an all die Unternehmen, die da derzeit ein bisschen pessimistischer auf die Lage schauen? Wie erhalten Sie sich den Optimismus im Alltag?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich finde ich es schön, wenn man mal rechts und links schaut, auch auf andere Branchen und in andere Länder. Ich mache das immer sehr gerne, weil ich sehe, manche andere haben viel schwierigere Rahmenbedingungen, vielleicht weniger Bürokratie, aber dafür ganz andere Herausforderungen. Wenn man in Entwicklungsländer schaut, wenn man beispielsweise nach Lateinamerika, Afrika, in andere Kontinente schaut oder auch nur nach China, und mit welcher Kraft und Dynamik man Dinge voranbringen kann, das begeistert mich immer wieder. Also es liegt an und in uns selbst, und insofern gucke ich gerne nach rechts und links und führe Gespräche mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen aus anderen Branchen und anderen Ländern. Und das ist das, was mich auch motiviert und mir Optimismus auch verbreitet.
Das ist doch auf alle Fälle ein guter Vorsatz für den tristen Herbst. Ganz, ganz herzlichen Dank, Richard Engelhardt, für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Berner. Es war mir eine Freude.
Wen sollten wir unbedingt einmal einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis im Chefgespräch lüften? Schreiben Sie mir Ihre Ideen an chefgespräch@vivo.de. Schreiben Sie mir gern auch, was Ihnen gefällt und was Ihnen weniger gefällt. Ich freue mich auf Ihre Anregungen. Und wenn Sie mit dem Chefgespräch bereits rundum glücklich sind, dann lassen Sie gern eine positive Bewertung da. und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte. Darin listen wir für 6 wichtige Branchen von der Chemieindustrie bis zum Autobau auf, welcher Lohn auf welcher Karrierestufe realistisch ist, und wir geben Tipps, wie Sie in der Gehaltsverhandlung noch ein bisschen mehr für sich rausholen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.